Eine turbulente Woche, ein irres Spektakel auf dem Betzenberg und damit eine ganze Menge Stoff für eine neue Folge des Immer Härter Podcasts. Und damit hallo und herzlich willkommen von mir, Inga Bödeling, und meinem Kollegen Nils Heidemann. Hallo Nils.
Hallo Inga, schönen guten Morgen. Ne? Es ist Sonntagmorgen, etwas andere Aufnahmesituation als sonst und wir sind im Grunde nach diesem Wahnsinnsspiel fast direkt hier geblieben in der Redaktion, um jetzt den Podcast aufzunehmen. Ne? Das, konntest du überhaupt schlafen nach diesem Wahnsinn, den wir da gestern Abend erlebt haben? Oder?
Es hat ehrlich gesagt ein bisschen gedauert.
Ja, wirklich. Ne?
Bis ich das so richtig runtergekommen war. Ja. Weil das einfach so ein turbulentes Hin und Her war, dass man wirklich gar nicht hinterhergekommen ist.
Ja.
Und man ist es ja nicht gewohnt von Hertha BSC, muss man sagen. Deshalb auch da ist man noch nicht so widerstandsfähig, was sowas angeht. Wir haben kurz überlegt gestern Abend, als wir uns hier in der Redaktion getroffen haben, um das Spiel zu schauen, ob wir direkt aufnehmen. Ich glaube, es war gut, dass wir zumindest ein paar Stunden schlafen haben.
Da werden so ein paar Emotionen hochgekocht, glaube ich. Ne? Also was für ein Spektakel, was für ein Wahnsinn. Und wir haben es ja bei den Kollegen im Fernsehen vor Ort auch erlebt, dass das ganz schön mitgerissen hat nochmal. Aber ist ja auch logisch. Ne? Was für eine Kulisse, Betzenberg, 48.000 Zuschauer, aber Flutlicht. Aber hey, Hertha besteht dort. Hertha hat dort gewonnen. Ne?
4:3. Ein irres Topspiel, über das wir gleich reden. Wir reden aber auch, oder nicht nur über die 7 Tore, 3 Führungen und am Ende auch 3 Punkte. Das ist was für ein Zahlenspiel. Wir schließen auch das Transferfenster endgültig ab und ziehen ein Fazit dieser durchaus ereignisreichen Wechselperiode. Und dann gibt's natürlich noch einen Blick auf die Länderspielpause und auf das, was danach kommt. Aber erstmal 4:3 in Kaiserslautern. Soll ich die Tore einfach nochmal durchgehen?
Vielleicht ist es gar nicht schlecht für alle nochmal, dass wir das nochmal sortieren. Irgendwie, da konnte man ja leicht durcheinander kommen.
Immer gerne. Torservice Bödling. 1:0 Lukas Schuler in der 28. Minute. 1:1 Clement in der 32. 1:2 Opoku in der 45. 2:2 Derry Sherhunt 51. 3:2 Lukas Schuler nochmal.
Jetzt komme ich jetzt mit Notizen hier, ja.
3:2 Lukas Schuler in der 64. 3:3 Tomiak in der 68. Und dann das 4:3 durch Mika Cuisance in der 79. Und dann war es vorbei mit den Toren.
Das eigentlich war vorbei Schande, schon, ne? Wirklich.
10 Minuten vergeben.
Und ohne Last-Minute-Tor, so ein Spektakel. Das war komisch irgendwie. Aber was man ja sieht an den Minutenzahlen, immer auch diese schnellen Antworten. Ne? Also was für ein Hammer.
Ja, da reden wir nachher ausführlich drüber. Lass uns erstmal die Transferphase endgültig beenden. Das Fenster schloss am Freitagabend um 20 Uhr. Und ja, ich würde mal so sagen, es war eine, ich habe es vorhin gesagt, ereignisreiche Woche mit Hochs und Tiefs und vielen Emotionen.
Es war nicht das einzige Spektakel am Samstagabend auf dem Betzenberg, sondern auch schon vorher in dieser ganzen Transferperioden, Deadline-Day, Gemengelage, war eine ganze Menge los. Ja.
Wir hatten letzte Woche Montag, saßen wir hier und haben gesagt, oh, wahrscheinlich überholt uns die Kämpf-Nachrichtenlage noch. Sie hat uns nicht überholt, es kam dann ersten Tag später, dass er dann tatsächlich nach Italien zu Como gewechselt ist und damit einfach auch ein weiterer Beitrag zum Transferüberschuss hinzukam.
Ja, aber wo du die letzte Folge von letzter Woche ansprichst, ich weiß noch, wie wir hier dachten, oder wie wir saßen und gesagt haben, okay, gucken wir mal, wie wir hier nächste Woche in der Folge sitzen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit so gutem Mute hier sitzen. Also das ist doch irgendwie, haben sich die Dinge ja gut entwickelt unterm Strich. Ne?
Definitiv. Und wir haben ja auch Thesen aufgestellt. Und wir waren beide der Meinung, dass sowohl Maas als auch Riese bleiben. Und sie sind geblieben. Vielleicht ziehen wir das mal direkt vorab.
Das ist der Einfluss von Immer Härter, glaube ich.
Das ist hier, also, ich dürfte es nicht so hochhängen. aber das können wir ja gleich mal vorab ziehen. Freitag, Ibo Maser, vorzeitig verlängert bis 2027. Mega Nachricht, weil Youngster gebunden. Wir haben letzte Woche gesagt, das wäre ein Talent, das man nicht so einfach ersetzen kann. Und 2 Tage davor kam Mittwochabend aus dem Nichts 2 Statements von Geschäftsführer Tom Herrich und Sportdirektor Benjamin Weber, die besagten, Fabi Riese bleibt.
Ja, wirklich aus dem Nichts. Ne? Ich lag schon am Schlachtensee, als ich deine WhatsApp-Nachricht empfing und du fragtest mich, ob ich die Nachricht aller Nachrichten hätte mitbekommen habe. Ja, und ich lag natürlich am See und habe deswegen überhaupt keine Nachricht mitbekommen.
Aber ich dachte mit einem mir bisschen so, als kleiner Riese-Fanboy bist du vielleicht so ein bisschen.
Ja, ja.
Hast du vielleicht so einen Google-Alert bei dem Namen?
Ja, nee, ich musste schon aktiv noch selber googeln, aber habe dann die frohe Botschaft erhalten und ich glaube, das ist ein guter Move. Ne? Also die Verantwortlichen von Hertha haben ja auch wirklich keinen Hehl draus gemacht, dass es wirtschaftliche Zwänge gab und dass sie auch wirtschaftlich auf Transfererlöse angewiesen waren. Aber bei Riese jetzt einmal den Cut zu setzen und zu sagen, nee, so weit gehen wir nicht, das war auch von der Signalwirkung her allein eine Menge wert.
Ich saß gerade mitten im Aufbauwahnsinn eines IKEA-Kleiderschranks.
Nicht ganz der Schlachtensee, ne?
Nee, aber, auch bei über 30 Grad in einer Altbauwohnung nicht unbedingt die allercoolste Beschäftigung, aber was sein muss, muss sein. Ich war fast kurz ein bisschen dankbar für die Ablenkung oder die Abwechslung. Aber ja, dass Rese bleiben kann, Sie haben gesagt, in dieser Transferphase unverkäuflich, hängt eben auch damit zusammen, dass vorher gut gewirtschaftet wurde. Du warst jetzt nicht mehr zwangsläufig darauf angewiesen, Millionen aus dem Rese-Verkauf zu generieren, genauso wenig wie aus einem Maser-Verkauf. Das heißt, du konntest diese beiden für die Mannschaft so unfassbar wichtigen Akteure halten. Das hing eben damit zusammen, dass man für Suat Serdar schon 4,5 Millionen Euro bekommen hatte, für Haris Tabakovic 3 und für Marc Kempf auch nochmal 2,5. Hinzu dann auch noch das Gehalt, was man einspart, zumindest bei Marc Kempf, der zu den Top-Verdienern gehörte. Das sind noch diese alten Bobic-Verträge. Ja. Wir wissen alle, dass da Summen im Spiel waren, die nicht mit der aktuell klammen Situation des Hauptstadtclubs verträglich sind. Und dazu ist dann ja auch noch Müsian Maouli dafür eine, wie es heißt, kleine sechsstellige Summe nach Saudi-Arabien gewechselt. Das hat sich alles summiert auf Einnahmen von 10,5 Millionen Euro, denen Ausgaben von 1,7 Millionen Euro entgegenstanden und damit ein Überschuss von 8,8 Millionen Euro.
Und wenn du das noch ins Verhältnis dazu setzt, wie sich in der sportlichen Situation die Mannschaft entwickelt hat, dass so Spieler wie Michael Cuisance zu diesen billigen Zugängen zählen, der ja fußballerisch ein großer Gewinn ist, dann wird, muss man wirklich sagen, exzellente Transferphase.
Kurioser Sidefact, Michael Cuisance ist der zweiteuerste Zugang dieser Saison oder der dieses Sommers, gleich nach Jon Dago Thorsteinsson. Und seinem isländischen Flügelspieler, den wir schon letzte Woche kurz angesprochen hatten.
Der isländische Freund, oder wie hat es Christian Fjell gesagt?
Christian Fjell hat gesagt, mein isländischer Freund ist bereit. Ja. Er war auch bereit, reden wir nachher auch drüber. Der hat 1,4 Millionen Euro gekostet und ist damit mit Abstand der teuerste Zugang dieses Sommers gewesen, weil alle anderen, Kevin Sesser, John Brooks kommt auch noch, Diego Demme und Lukas Schuler sind ablösefrei gekommen.
Ja, so macht man es als Klammer-Zweitligist, ne?
Ich glaube auch. Der Vollständigkeit halber bei den Abgängen auf der Seite natürlich noch die Leihgeschäfte für Wilfried Kanga, Agustin Ruchel, Kilian Sona, die Eigengewächse Julian Eitschberger, Robert Quasigroch und Tim Hoffmann und kurz vor Schluss dann auch noch Bradley Ibrahim, der in die dritte englische Liga zu Crawley City gewechselt ist. Die sollen da alle Spielpraxis sammeln. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, Jon Dago Thorsteinsson kam Anfang der Woche und John Brooks dann am Ende der Woche, denn Marc Kempf hinterließ eine Lücke in der Innenverteidigung. Man brauchte Verstärkung. Ja, was bietet sich da besser an als ein gebürtiger Berliner, ein Exertaner, ein Berliner Jung?
Was für eine erstaunlich logische Variante, ne? Also den hat Benny Weber auch mal so ganz tiefenentspannt aus dem Hut gezaubert.
Galant aus dem Hut.
Und ja, auch aus wirtschaftlicher Hinsicht, ne, ablösefrei geholt. Sicherlich beim Gehalt jetzt nicht auf dem Niveau des alten Kempf-Vertrages. Ist natürlich sportlich eine Frage, muss man jetzt erstmal abwarten. Zuletzt keinen Verein gehabt in der Vorbereitung, nur individuell trainiert, wie sich das alles so fügt. Aber grundsätzlich auf dem Papier her macht das großen, großen Sinn. Ne? Und was ja auch nicht ganz unwichtig ist für diese ganze Gemengelage, Berliner Weg und so, das Vorstellungsvideo von Hertha auf Social Media, wie die das machen, die machen ja auch wirklich einen guten Job da, die Kollegen. Das passt einfach, ne? um die Fans wieder mitzunehmen so ein bisschen und auf diesen Berliner Weg wieder einzuschwören, das war eine richtig gute Nummer.
Und es ist jemand, der nicht so viel Zeit braucht, um anzukommen. Das große Fragezeichen, da reden wir nachher noch, wenn wir auf die neue Woche blicken, drüber ist, wann er fit wird. Aber er kennt sich da aus.
Genau.
Er kennt die Leute da noch. Es ist jetzt nicht so, dass er sich erstmal irgendwie an die zweite Liga in Berlin oder in Deutschland gewöhnen muss. Das ist alles, ist seine Hut und das passt. Und wo du es auch gerade gesagt hast, das ist Maser, die Maser-Verkündung quasi aus seinem ehemaligen Internatszimmer. Da war ganz, ganz viel Herzblut bei und das ist halt gerade bei den Fans auch einfach unglaublich gut angekommen.
Und dann noch mit diesem schelmischen Maser-Gekicher am Ende. Ne? Das ist ja auch wirklich einfach eine Marke inzwischen.
Tut mir leid, ihr müsst mich noch ein bisschen länger aushalten.
Super, ne? Super, ja.
Es gab trotzdem noch zwei Fragezeichen, die blieben nach dieser Transferphase und das war, die standen hinter Andreas Buchalakis und Bilal Hussein, denn für die beiden hat man keinen Abnehmer gefunden. Auch die sollten verliehen werden oder auch verkauft werden, das hat nicht funktioniert. Aber, und das ist ja auch immer noch möglich, sind nur die Transfermärkte in den großen Top-Ligen geschlossen, nicht aber in anderen Ländern, in Österreich, in der Schweiz. Da kann noch transferiert werden, auch in der Türkei, auch Dänemark, auch Holland und natürlich Saudi-Arabien. Das heißt, da kann auch immer noch was möglich sein. Aber wir hatten letzte Woche kurz angeteasert schon, dass es auch aus der Kurve durchaus eine Botschaft an die Spieler gab. Und dann sind wir nicht mehr darauf zurückgekommen, aber es passt auch jetzt zum Thema. Der Capo hatte nach dem Sieg gegen Regensburg gesagt, Leute, an alle wechselwilligen Spieler, ist okay, alles in Ordnung, geht, aber klatscht ihr nicht rum. Wir wollen hier mit den Leuten weitermachen, die richtig Bock haben. Und ich glaube, das hat den einen oder anderen schon zum Nachdenken gebracht. Es hat auch nicht jeder Spieler danach geklatscht und mitgefeiert und so. Also ich glaube, es war schon so eine Botschaft, bei der Marc Kempf dann vielleicht auch sich so dachte, okay, ich habe jetzt dieses Angebot aus Italien, das ist schon immer mein Traum gewesen, ins Ausland zu gehen. Und dann ist er eben auch gegangen.
Ja, und es hat ja funktioniert für die gesamte Gemengelage, wenn man die Bilder von gestern Abend vom Betzenberg gesehen hat. Der Gästeblock prall gefüllt, Choreografie vor dem Spiel, vorbereitetes Auswärtssiegbanner nach dem Spiel, die Mannschaft feiert mit. Da ist jetzt richtig was zusammengewachsen. Auch in dieser Woche, wo ja doch irgendwie gefühlt ein bisschen was auf der Kippe stand, ne, bei all dieser ganzen Gemengelage im Transfersommer.
Ich glaube, ich habe am Anfang der Woche geschrieben, es ist die Woche des großen Zitterns.
Ja, genau.
Es hätte richtig, richtig viel in die Hose gehen können. Vor allem, als dieser Kempf-Transfer dann kam, machten sich so Auflösungserscheinungen breit. Und auch so ein bisschen Weltuntergangsstimmung und Panik, so nach dem Motto so, oh Gott, wo soll das jetzt hinführen? Und am Ende geht Hertha da so ein bisschen auch als Gewinner raus aus dieser Woche, weil man wirklich viele Lösungen gefunden hat, viele Probleme behoben hat, seine wirtschaftliche Situation nicht aus den Augen verloren hat, im Gegenteil, sie sogar ein bisschen verbessert hat und hinzu aber eine sportlich starke Mannschaft geformt hat. Und ich finde, da hat Benny Weber einen extrem starken Job gemacht.
Ja, genau. Ne? Es ist ziemlich, hat noch einen ziemlich guten Weg genommen, diese Transferperiode auf den letzten Metern. Und dann passt natürlich auch einfach dazu. Dann manchmal braucht man ein bisschen Glück im Timing, dass du dann so ein Spiel in Kaiserslautern hast, was du halt auch gewinnst. Ne? Und wer weiß, wenn das gestern in die Hose gegangen wäre, die Nummer, vielleicht würden wir dann schon wieder anders drüber reden. Aber jetzt steht so ein Spektakel mit 3 Punkten für Hertha am Ende, die diese ganze Gemengelage natürlich perfekt abrunden.
Dann lass uns jetzt auch endlich drüber reden.
So.
4:3. Ein Spiel, das Hertha letztes Jahr noch verloren hätte, da lege ich mich fest.
Ja, sie hatten ja im Grunde so ein ähnliches Spiel sogar, ne? In Magdeburg, war auch früh in der Saison, ich weiß nicht, fünfter Spieltag. Ja. Und das war auch genau so ein Chaos-Spiel, wo es nur rauf und runter ging.
Hertha hat 4-mal geführt und am Ende doch verloren. Jetzt hat Hertha 3-mal geführt und am Ende gewonnen.
Ja, ja. Und auch, also Moral bewiesen auch, Rückstand gab es auch, ne, mit dem 2-1. Und das war echt eine reife Vorstellung. Und das alles, ich habe es eben schon angerissen, unter dieser Kulisse, Flutlicht auf dem Betzenberg, 48.000 Zuschauer. Das war ein echter Hammer.
Wir haben uns den Spieler des Spiels, das Tor des Spiels, weil davon gab es einfach auch zu viele, und die Erkenntnis des Spiels rausgesucht. Und du darfst mir jetzt deinen Spieler des Spiels nennen.
Ja, es gab 100 Kandidaten im Grunde gefühlt, ne? Also man hätte wirklich viele nehmen können. Ich habe mich für Derry Scherhand entschieden.
Ach schön.
Aus einem entscheidenden Grund, entscheidend, da spielt das Wort schon mit. Wir haben es oft kritisiert in den letzten Wochen auch. Er hat sichtbar einen Schritt nach vorne gemacht, aber das Thema Entscheidungsfindung und Klarheit in den Aktionen spielte immer noch eine Rolle. Und all das hat er bei diesem 2:2 gezeigt, wo er aus einer ziemlichen Nullsituation heraus eigentlich sich einfach ein Herz gefasst hat, das Ding mit Selbstvertrauen aufs Tor gebolzt hat und belohnt wurde mit dem 2:2 zum Ausgleich. Und man hat auch gemerkt danach, was das für ein Selbstvertrauen in ihm ausgelöst hat. Ich erinnere mich an diesen Seitfallzieher nach der Ecke, den er perfekt auf den Schuh bekommen hat und dann auch in den Oberrang gebolzt hat, gut, aber er hätte auch das Tor des Monats werden können. Danach nahm er sich einen Fernschuss, wo er dann auch einen richtigen Anschiss von John Joe Kenny für bekam, dass er diesen Fernschuss nahm. Aber hey, es war Selbstvertrauen, es war Zug zum Tor, es waren klare Entscheidungen und das war eine starke Performance. Er durfte sogar Mittelstürmer noch spielen nach der Auswechslung von Lukas Schuler, seine eigentlich gewünschte Position. Ich habe mich aber auch vor einem kleinen Hintergedanken für Derry Scherhand entschieden, weil, wir haben es eben schon angesprochen, der isländische Freund Jon Dagur Thorsteinsson wurde eingewechselt und hat echt einen guten Eindruck hinterlassen. Ja. Jetzt hat er in der Länderspielpause nochmal Zeit, 2 Wochen noch mehr ins Teamgefüge hineinzuwachsen und richtig anzukommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir über die Besetzung des linken Flügels in der nächsten Startelf nach der Länderspielpause irgendwie nochmal ein bisschen spekulieren werden und dass möglicherweise da auch Thorsteinsson den Vorzug erhalten könnte. Aber Scherhand hat jetzt rechtzeitig gezeigt, dass er da ist, hat Selbstvertrauen nachgewiesen und das gilt es jetzt natürlich zu bestätigen dann in dieser Länderspielpause.
Eine erstaunliche Entwicklung auch hingelegt. Ne? Mhm. Also ich meine, wir haben es letzte Woche schon angedeutet, davor die Woche auch, es waren immer so Schritte nach vorne, aber jetzt hat er wirklich mal eine gute Partie gemacht von vorne bis hinten. Also man merkt, dieses Zuschauen, was er vom Trainer kriegt, das hilft ihm auch. Und mir hat er tatsächlich auf dem Flügel auch besser gefallen, als in den Momenten, in denen er den Stürmer spielen konnte.
Total.
Obwohl er sich in der Position ja eigentlich wohler fühlt, wenn man seinen Aussagen folgt. Und das wollte ich sagen und dann hatte ich noch 2 Punkte, aber du hast dein Plädoyer so schön vorgetragen.
Ich finde schon auch, dass das irgendwie gut passt mit Scherhand auf dem Flügel. Ja. Das ist so vom Spielertyp her dribbelstark und so. Ne? Nur halt, es gab eben, hatte Fjell ja auch nach dem Spiel gesagt, du musst auf dem Flügel musst du dann entweder den letzten Pass geben oder halt wirklich den Torschuss abgeben. Und da gab es zuletzt noch häufig Defizite, abgesehen von diesem Gerd Müller-Tor in Rostock, was er auch schon in super Stürmer-Manier gemacht hatte.
Das stimmt, ja.
Aber das war ein blitzsauberes Tor und in einem Moment hat der Hertha da ins Spiel zurückgeholt, wo es jetzt nicht zwingend danach aussah. Und
51. Minute, 2:2.
Ja, aber das Tor hat dieses ganze Chaos dann im Grunde erst so richtig in Gang gebracht.
Ne? Ist das etwa auch dein Tor des Spiels?
Nein, ich habe mich für ein anderes Tor entschieden, aber kommen wir gleich zu. Ja.
Ich bin in Sachen Entscheidungsfindung ungefähr so weit wie Derry Scherhand im Januar 2023.
Oh, sehr gut, konntest du nicht.
Also sehr weit entfernt.
Ja. Sehr schön.
Ich hatte mir Jonjo Kenny überlegt. Dann dachte ich mir, das wird aber Luca Schuler nicht gerecht. Dann dachte ich mir, Mika Cuisance hat auch ein überragendes Spiel gemacht. Dann war ich mit Marton Dardai, der diesen Kämpfersatz einfach auch richtig, richtig gut gegeben hat. Er war vorher, hat ja gar keine Rolle gespielt und plötzlich steht er da und macht wirklich ein saustarkes Spiel.
Hat die Kapitänsbinde getragen.
Hat er auch noch. Ja. Richtig.
Das war echt.
Dann dachte ich mir, aber Derry Scherhand, Wahnsinnsentwicklung. Dann dachte ich mir, oh, Ibo Maser, der hat aber auch ein richtig gutes Spiel gemacht, auch wenn er diesmal nicht getroffen hat und nicht so exorbitant herausgestochen ist wie in den Spielen davor, aber einfach so eine richtig solide Offensiv- und Defensivleistung, auch in ungewohnter Position, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Dann dachte ich so, aber auch Michael Kabownik, einfach ein mega gutes Spiel gemacht. Ich könnte jetzt so weitermachen.
Ne?
Und deshalb habe ich mir am Ende gedacht, der Spieler des Spiels war das Kollektiv.
Oh, sehr gut, okay. Kreative Lösung. Letzte Woche hast du einen von Regensburg als Spieler des Spiels ausgezeichnet und diese Woche wollte sich nicht festlegen.
Nee. Ja? Ich finde aber wirklich, dass alle gute Ansätze hatten. Ich finde zum Beispiel Luca Schuler, es war das zweite Spiel nach Tabakovic. Und im ersten Spiel, wir haben drüber gesprochen, fehlte so ein bisschen, also er hatte gute Chancen und dann ist er komplett abgetaucht. Jetzt hat er sich wirklich gar nicht lange Zeit gelassen. In der 28. Minute, bums, war das Tor drin. Sein Debüt, danach noch der Doppelpack. Für ihn unglaublich wichtig, weil wir wissen alle, für Stürmer zählen nur Tore. Hat man ihn nach dem Spiel auch angemerkt. Er war wirklich ein bisschen befreiter, ein bisschen lockerer. Da ist jetzt der Knoten geplatzt, jetzt kann es losgehen. Mika Cuisance, zurück in der Startelf. Aber irgendwie auf leicht ungewohnter Position, weil Michael Kabownik war ja auch noch da und Ibo Maser auch und er ist quasi dazugekommen und du hast es so schön auch in deiner Einzelkritik geschrieben, irgendwie war die rechte Seite, die ja sonst von Martin Winkler beackert wird, der aber auf der Bank saß, ein Gemeinschaftsprojekt.
Ja, es war ja erstaunlich, dass Kabownik eigentlich nur in die Startelf gerückt war nach dieser Cuisance-Verletzung, um so ein bisschen die Lücke
Notnagel
zu füllen. Ja, und jetzt hat er aber so überzeugt in diesen Spielen, dass er auch bleiben durfte, als Cuisance schon längst zurück war. Genau. Und das führte dann zu dieser Konstruktion, dass mal Cuisance auf dem rechten Flügel auftauchte, mal Maser, aber beide auch immer wieder ins Zentrum schoben. Und das machte dann wiederum Platz ohne Ende für Jonjo Kenny, der die rechte Seite rauf und runter ackerte.
Und der wusste diesen Platz auch zu nutzen.
Genau,
ne?
Es hat funktioniert. Ne? Also,
er hat beide Luca Schuler-Tore vorbereitet.
Es war kreativ, manchmal auch sah es auch ein bisschen chaotisch aus, aber ohne jetzt tiefere Einblicke in den Matchplan gehabt zu haben, es sah auch ein bisschen geplant aus, wirklich. Ja. Und es hat ja funktioniert, ne? Also dieser Platz auf der rechten Seite, der wurde exzellent genutzt von Jonjo Kenny, der auch, wie du ja schon sagtest, ein Kandidat gewesen wäre für diesen Titelspieler des Spiels. Also das war echt ein Spektakel und ein sehr interessant zu beobachten auf dieser rechten Seite. Ne?
Es hat aber auch ganz viel mit Disziplin zu tun. Ich glaube, so eine geteilte Arbeit kannst du nur machen, wenn jeder auch wirklich um seine Hauptaufgabe weiß. Hm. Und das finde ich ein ganz, ganz entscheidender Entwicklungsschritt in der Mannschaft und auch zeigt auch nochmal, wie Fjells Fußball jetzt schon in den Köpfen drin ist. Also ich finde, dieses Spiel ist exemplarisch dafür, wie sich der Trainer das Spiel vorstellt. Natürlich nicht unbedingt mit drei Gegentoren jedes Spiel und nicht immer so ein Spektakel, aber du musst ja auch manchmal ein bisschen Chaos haben, um voranzukommen, um dich danach zu sortieren, aufzuräumen und zu sagen, so läuft's. Und ich finde, das war exemplarisch dafür.
Ja, genau, absolut. Ne? Und hey, du machst 4 Tore, hast irgendwie eine Zielstrebigkeit im Spiel nach vorne, vielleicht auch exemplarisch dafür. Michael Kabownik vor dem 2:2, wie er durchs Mittelfeld marschiert und mit was für einem Vortrieb er den Ball da vorangetrieben hat. Richtig stark einfach. Ne?
Und du hast ihn vorhin schon angesprochen, Jon-Dago Thorsteinsson. Wir werden das noch lernen, spätestens dann, wenn wir das erste Mal mit ihm gesprochen haben. Ja. Er kam rein und hat wirklich eigentlich fast mit seinem ersten Ballkontakt schon fast ein Tor vorbereitet. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten an diesem Abend gewesen. Aber es hat halt gezeigt, welche Qualität er hat. Er hat Tempo, er hat den Blick für den Gegner und wow, seine Hereingaben waren echt scharf.
Mhm.
Also das kann schon wirklich funktionieren.
Ein super Joker am Samstag jetzt gewesen. Ne? Und wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass er sich schnell in die Startelf spielen wird. Aber auch das wieder interessant, dann spielt er sich in die Startelf und was passiert dann eigentlich, wenn Fabian Rehse zurückkommt? Ne? Dann ist wieder, also man merkt jetzt echt, wie der Kader funktioniert von Hertha schon, auch mit dieser Kabownik-Cuisance-Gemengelage und dass Christian Fjellner inzwischen fast ein Luxusproblem hat auf mehreren Positionen. Ne?
So wünscht man sich das doch bestimmt als Trainer.
So wünscht man sich das. Und wenn dann noch John Anthony Brooks fit wird in der Innenverteidigung und dieses Gespann.
Und Kevin Sesser wieder da ist.
Kevin Sesser kommt auch noch dazu. Ne? Also das ist schon stark, irgendwie schon in der Breite auch wirklich eine enorme Qualität.
Ja, dann hauen wir dein Todesspiel
zu. Ja, wir hatten Lukas Schuler gerade schon das Thema. Ich habe mich für das 1-0 entschieden, weil es dieses Debüttor natürlich war, diesen Effekt hatte, über den wir auch letzte Woche gesprochen hatten. Jetzt hat er halt die erste Chance genutzt und es gibt keine größere Möglichkeit mehr, irgendwie nachzudenken und läuft das hier alles nicht. Es war aber auch einfach ein blitzsauberer Angriff vorher. Linus Gechter leitet den Angriff ein, auch eine Personalie, die ja gestern einiges durchmachen musste mit dem Fehler vorher, vor dem 1-2 dann. Aber das hat er super vorbereitet. Jonjo Kenny ackert die rechte Seite runter. Und Lukas Schuler macht das, was ein Mittelstürmer halt machen muss. Ne? Er steht da, köpft den Ball wuchtig rein. Und auch wenn Julian Kral im Tor von Kaiserslautern noch dran war, war es das 1-0. Und es hat eben so, glaube ich, diesen befreienden Effekt so ein bisschen gehabt. So, dass Schuler dann ja auch noch nachgelegt hat mit, korrigier mich, ich habe keine andere Torchance von ihm gesehen eigentlich. Also es war die zweite Torchance, der zweite Treffer. Blitzsauberer Mittelstürmerjob. Und jetzt ist er richtig angekommen, glaube ich, im Trikot von Hertha. Und da können wir uns noch, glaube ich, auf eine Menge mehr freuen im Laufe dieser Saison.
Kopfballtore sind auch sonst nicht so seine allergrößte Stärke. Umso mehr hat er sich dann auch gefreut, dass es mal wieder ein Kopfballtor war.
Ja, dann hat er selber auch gesagt, obwohl er auch eigentlich ja eine gewisse Größe hat und prädestiniert fürs Kopfballspiel sein müsste.
Wenn Diego Demme das jetzt erzählen würde, würde ich sagen, ja, okay. Also seine Position, seine körperliche Statur, das ist jetzt alles nicht. Aber bei Lukas Schuler hätte ich damit nicht gerechnet. Aber er sagt,
den muss er aber natürlich auch machen. Ja. Also wenn er den nicht gemacht hätte, auch so ein freier, Derry Scherrn hatte vorher auch schon so einen freien Kopfball.
Aber wie gegen Regensburg, als wir gesagt haben, den musst du machen und den hat er nicht gemacht, jetzt hat er ihn gemacht. Mein Tor des Spiels war das letzte der Partie. Das 4-3 durch Mika Cuisance. Nicht nur, weil es der Siegtreffer war und sein Premierentor, sondern auch, weil es aus einer Ecke entstanden ist und wir in der vergangenen Woche hier saßen und eigentlich gar nicht über Standards reden wollten, weil sie ein Riesenthema waren, weil sie viel zu harmlos waren, weil sie wirklich erschreckend schwach ausgeführt waren. Und da hat Patrick Ebert offensichtlich hart gearbeitet in dieser Woche, denn es gab ein paar neue Varianten, vor allem auch bei der Ecke, die kurz ausgeführt, das war auch vor dem 4-3 so. Das war meistens mit Cuisance und Kenny kurz ausgeführt und dann rein in den Strafraum und die haben immer Gefahr ausgestrahlt. Und hier war es jetzt so, dass der zweite Ball dann irgendwann über Ragnar Ache doch wieder bei Cuisance landete und er dann schön von der Seite einnetzen konnte. Und
mit Übersteiger vor allem. Ich dachte, du stellst das jetzt heraus hier als Schönheitsmerkmal dieses Tores.
Nee, also, ich war eher bei den Standards. Aber ja, schön, dass du das noch ergänzt.
Ja, genau. Also super. Ne? Das war eine technische Qualität. Die hatte abseits von Fabian Reese natürlich jetzt auch bei Hertha lange keiner mehr gezeigt. Ne? Und das in so einem Spiel, in so einer chaotischen Gemengelage zum Übersteiger das Spiel zu entscheiden dann, also nicht schlecht.
Ich finde es halt super, dass man sieht, dass die Standards dann doch auch Gefahr ausstrahlen können. Genau. Und zwar nicht nur im eigenen Strafraum, wo es ja fast immer brennt.
War auch wieder ein Thema gestern. Ne?
Auch ein Gegentor nach einer Ecke. Sondern dass man auch selbst diese Chancen, diese ruhenden Bälle zu nutzen weiß und mit verschiedenen Varianten, dass da gearbeitet wird. Wir haben gegen Regensburg auch schon gesehen, dass Patrick Ebert immer dann, wenn ein Standard kam, auch immer schon aufsprang und versuchte, alle in Position zu bringen. Und es war auch jetzt wieder so, dass er viel gestikulierte, viel sortierte auf dem Platz. Und ich glaube, es ist gut, dass da immer noch ein Augenmerk drauf gelegt wird.
Ja, genau. Und auch da, man sieht wieder eine Entwicklung. Ne? Wir haben das schon häufig jetzt angesprochen, dass eine Entwicklung in diesem frühen Stadium der Saison zu sehen ist in verschiedenen Bereichen. Und jetzt in Standards war sie auch erforderlich wirklich. Aber hey, es hat gefruchtet.
Ist das schon deine Erkenntnis des Spiels?
Nein, meine Erkenntnis des Spiels ist eine andere. Und zwar Hertha ist voll dabei. 7 Punkte nach 4 Spielen, Stand Sonntagmorgen Platz 6, 1 Punkt Rückstand auf Relegationsplatz 3. Wenn man das vor allem mit dem Saisonstart von der letzten Saison vergleicht, ist das wirklich ja um Längen besser. Das
sind mehr als doppelt so viele Punkte.
Und das natürlich noch jetzt mit so einem Spiel in Kaiserslautern auf dem Betzenberg vor Flutlicht. Ich glaube, da werden nicht so viele Mannschaften dieses Jahr dreifach punkten. Lautern macht auch einen guten Eindruck, finde ich. Ich glaube, die muss man irgendwie schon auf dem Zettel haben. Und da einen Auswärtssieg zu holen, auch in so einer Manier, das war schon ein echtes Statement. Jetzt ist Hertha voll dabei. Und die ganze Situation wird natürlich sich nach der Länderspielpause nochmal zuspitzen, wenn dann Fortuna Düsseldorf kommt, Stand Sonntagmorgen Tabellenführer. Dann wird es ein erstes richtiges Topspiel. Aber wenn Hertha auch da sich behauptet und entweder gewinnt oder vielleicht auch einen Punkt holt, dann hat man zumindest den Anschluss, ne, an die oberen Ränge und ist direkt voll dabei und muss nicht wieder so hinterherrennen wie letztes Jahr. Und das ist, glaube ich, ziemlich wohltuend erstmal. Ne?
Hinterherrennen und nie ankommen.
Ja, genau. Ne? Das kam ja auch noch dazu.
Ich habe auf meinem Zettel hier auch stehen Big Points. Dann das sind genau die Spiele, die letztes Jahr oder die Punkte, die letztes Jahr gefehlt haben, die du dann eben nicht gezogen hast, wie zum Beispiel gegen Magdeburg. Und das gibt Selbstvertrauen, das gibt Motivation und das gibt dir auch den entscheidenden Schub. Und Christian Pferd hat danach gesagt, also nach dem Spiel gestern Abend gesagt, das ist jetzt die Messlatte. Und ich glaube, das ist gut, weil sich an so einem Spiel messen zu lassen, das kann dir eigentlich nur helfen und dich weiterbringen. Meine Erkenntnis des Spiels ist aber auch, Hertha hat eine neue Mentalität gezeigt.
Mhm.
Man war widerstandsfähig, man war kämpferisch, man hat Comeback-Qualitäten gezeigt. Ich kann mich an viele, viele Spiele in der vergangenen und auch in der Saison davor erinnern, wo nach einem Rückstand oder einem Gegentor oder einem Ausgleich oder was auch immer die Köpfe runtergingen, die Schultern hingen und eine Ausstrahlung auf dem Platz herrschte, bei der ich dachte, meine Güte, wir können es auch gleich sein lassen.
Ja, aber es hätte ja auch schon auch den Grund dafür gegeben, weil, weißt du noch, zur Halbzeit haben wir gesagt, Mensch, was ist eigentlich, macht Hertha doch ein gutes Spiel, aber liegt jetzt irgendwie zurück.
Genau.
Ne? Und das hätte ja schon irgendwie Anlass gegeben, dass man so die Köpfe hängen lässt und sagt.
Vor allem kurz vor der Pause ist das auch so ein richtiger Nackenschlag, mit dem du dann in die Pause gehst.
Was für einem Gegentor.
Du hast halt quasi gar keine Zeit, es zu verdauen, sondern du bist halt sofort, und dann sitzt du da in der Kabine und denkst, oh nee, Mist, und haderst. Nee, Hertha kam raus und hat dann dank der Scherhand 6 Minuten später das 2-2 gemacht. Und wir haben vorhin schon gesagt, vor einem Jahr hat man ein wirklich ähnliches Spiel noch verloren und hat 4-mal gegen Magdeburg geführt und trotzdem als Verlierer vom Platz gegangen. Und jetzt das umzudrehen und zu zeigen, so hey, wir geben hier nichts aus der Hand und wir kämpfen immer weiter, es kann auch sehr wertvoll werden in dieser Saison.
Ja, absolut. Ne? Also wie die Nackenschläge so verkraftet wurden und man hatte ja, okay, Rostock war eine etwas andere Gemengelage, aber da gab es eine ähnliche Situation, wo es so einen massiven individuellen Fehler gab und der einfach vom Kollektiv dann ausgebügelt wurde. Und gut, jetzt war die Halbzeitpause dazwischen. Man sagt ja auch häufig, dass das ein psychologisch ungünstiger Zeitpunkt ist, vor der Halbzeitpause so einen Gegentreffer zu kassieren. Es kann natürlich auch ein psychologisch günstiger Zeitpunkt sein, weil man sich kurz sammeln kann.
Mhm.
Und wenn dann der Trainer oder auch die Führungsspieler den richtigen Ton sprechen, treffen in der Kabine, kommt man halt eben gestärkt daraus. Und das war bei Hertha offenbar der Fall. Und das macht eine Menge Hoffnung auf alles, was noch kommt.
Da bin ich bei dir. Dann lass uns mal gucken, was kommt. Und zwar die Länderspielpause.
Mhm.
Mit dem Ziel, John Anthony Brooks fit zu bekommen. Mit dem Ziel, Kevin Sesser, der in dieser Woche übrigens wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, sehr gute Nachricht, näher an sein Pflichtspieldebüt zu führen. Und mit dem Ziel, diesen kleinen Flow, den man jetzt hat, 3 Pflichtspielsiege in Folge, weiterzuführen.
Ja, und der Kollege Torsteinsson wird sich auch noch einmischen in diese Gemengelage und auf die Startelf drängen, während Tjaak Ernst und Linus Gechter bei der U21 sind.
Ibo Maser und Pascal Clemens bei der U20, ja. Marton und Palko Dardai für Ungarn, so viel zumindest schon Stand Sonntagmorgen, was die Länderspielfahrer angeht.
Also es wartet eine ereignisreiche Länderspielpause, zumindest auf dem Trainingsplatz für Hertha BSC. Ich glaube, da wird eine ganze Menge passieren und mal schauen, wie sie dann rauskommen gegen Düsseldorf.
Nächstes Spiel nämlich dann am 15. September um 13.30 Uhr zu Hause gegen Düsseldorf. Gegen den stand jetzt Tabellenführer. Und der ist noch ungeschlagen in dieser Saison. Man hat 3-mal gewonnen gegen Hannover, Ulm und Darmstadt und ein Remis gegen den KSC. Das ist jetzt der nächste Gradmesser für das von mir vorhin so beschworene Kollektiv. Und ich muss sagen, also Düsseldorf hat einen guten Job gemacht gegen Ulm und Darmstadt. Ich möchte jetzt keinen Gegner schlecht reden, aber das waren nicht die ganz, ganz großen Herausforderungen. Gegen Hannover, Hannover ist für mich ein bisschen schwer zu greifen im Moment noch. Die machen irgendwie ganz seltsame Jobs. Also ich meine, wen könnte ich da besser fragen als einen Arminia Bielefeld-Fan?
Sie haben bei der Großmacht aus Bielefeld im DFB-Pokal verloren. Was willst du erwarten, ne? Klar.
Aber auch ein ganz seltsames Unentschieden in Münster. Mhm. Dann jetzt die Niederlage gegen Düsseldorf 0-1. Das war auch irgendwie, sie sind irgendwie immer da, aber dann auch nicht so richtig. Also ich finde, das ist schwer. Also diesen Sieg gegen Hannover einzuschätzen ist schwierig, weil ich Hannover noch nicht in der Stärke sehe, wie wir sie eigentlich eingeschätzt hätten. Aber gegen den KSC, das ist für mich halt eine Mannschaft, die in dieser Saison auch wirklich oben mitspielen kann. Da gab es eben nur ein Unentschieden. Und von daher bin ich sehr gespannt auf dieses Duell.
Ja, absolut. Das ist die erste richtige Top-Mannschaft. Ne? Also wir haben gesagt, Kaiserslautern gut muss auch einen Zettel haben, aber ob es für ganz oben reicht, weiß ich nicht. Ich glaube, Düsseldorf ist wieder voll dabei. Das sieht man schon.
Der HSV ist für dich keine Top-Mannschaft.
Nein, ich meine, ja, okay. Also auf der warten wir ab, was mit dem HSV passiert. Nee, aber das ist ein Top-Spiel. Und da können wir uns richtig drauf freuen, glaube ich. Vielleicht nochmal schönes Wetter, wenn der Berliner Herbst es uns vergönnt, ein volles Olympiastadion, ist auch Samstagabend, Topspiel, Flutlicht. Nee,
13.30.
Nee, 13.30, ja. Okay, ja. Aber das wird eine tolle Gemengelage, so oder so.
Der HSV hat sich ja jetzt auch Verstärkung geholt von Marco Richter. der damals bei Hertha nicht bleiben wollte, weil die zweite Liga nichts für ihn ist. Willkommen zurück in der zweiten Liga, Marco Richter. Mhm. So viel dazu. Da wir am Sonntagmorgen gerade hier sitzen und aufnehmen und uns jetzt gleich auch auf den Weg ins Olympiastadion machen, diesmal aber Leichtathletik dort schauen beim ISTAF und nicht Fußball, findet die Pokalauslosung natürlich erst am Abend statt. Das heißt, die können wir hier jetzt leider nicht abbilden, aber wir sind
uns
sicher.
Falls es das Hauptstadtderby gibt und wir nicht drüber reden, dann wisst ihr warum.
Genau. Darüber werden wir natürlich auch in der nächsten Folge reden. Und diese nächste Folge, die wird am 16. September erscheinen, denn auch wir legen eine kurze Länderspielpause ein.
Wir sind auch international abgestellt, oder? Bei der Qualifikation zur Podcast-Europameisterschaft oder irgendwie.
International abgestellt, man nennt es auch Urlaub. nur, dass ihr Bescheid wisst, in 2 Wochen hören wir uns wieder. Und
wir können noch einen Hinweis vielleicht geben auf einen Hertha-Termin in der Länderspielpause. Diesen Freitag DFB-Pokal der Frauen, Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg. Ne?
Sehr gut.
Die Frauenfußballmannschaft schlechthin in Deutschland.
Gegen Wolfsburg?
Oh, sehr gut, schön. Also wem Hertha BSC fehlt in der Länderspielpause, ich glaube, da lohnt es sich mal vorbeizuschauen.
Das wird, glaube ich, ein ganz, ganz großes Spiel am Freitagabend. Ja. Ich würde hingehen, wenn ich in Berlin wäre. Ja, Nelis, das war's vom Irrenspektakel auf dem Betzenberg. Das war's mit der diesjährigen Transferperiode. Und
Gott sei Dank, oder?
Ich bin auch froh, dass wir das jetzt geschafft haben. Und das war's mit unserer heutigen Folge. Euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen mal wieder. Und wir sagen Tschüss, bis in 2 Wochen und macht's gut.
Bis dahin, tschüss.